Ich durfte Anfang Oktober eine Predigt hier im Wolfswinkel halten, zur Mutter aller Tugenden. Weiß jemand noch, was die Mutter aller Tugenden ist? Anfang Oktober ist immer ein besonderer Gottesdienst, vielleicht hilft das. Dankbarkeit, genau. Und das möchte ich jetzt kurz mit euch tun. Eine kleine Dankbarkeitsübung, bevor ich zur Predigt komme. Ich möchte mich bei Gott bedanken dafür, dass wir so eine gesegnete Gebetswoche hatten. Kann ich dazu ein Amen hören? Es ist wirklich etwas Besonderes gewesen. Es haben sich viele Leute getroffen. Ich habe bei den Leuten allen angerufen, die ich gefragt habe, ob sie was durchführen wollen. Und ich schätze, etwa 60 Personen der Gemeinde haben teilgenommen an der Gebetswoche. Und das ist für mich ein großes, großes Geschenk. Ich bin auch überzeugt, dass in diesen Lesungen auch etwas in den Herzen passiert ist. Vielleicht nicht jedes Mal gleich stark, aber ich bin sicher, dass wir einiges auch lernen konnten. Und ich möchte euch einfach schon motivieren. Für nächstes Jahr. Seid dabei, öffnet euer Heim, dass wir nicht nur im Westen, im Norden und im Osten uns treffen, sondern vielleicht auch im Zentrum und im Süden und im Nordwesten und. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu treffen im Gebet. Und dass wir das auch nicht nur auf den November beschränken. Aber ich möchte einfach jetzt dankbar sein. Dankbar sein Gott, dass er ja, uns auch motiviert hat, zu ihm zu kommen. Verbindung mit ihm aufzubauen. Bevor das aber nächstes Jahr wieder die Gebetswoche stattfinden wird, werden wir in wenigen Wochen schon, eigentlich in 3 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, ja, startet das, die 10 Tage des Gebets. Und ich motiviere euch ganz herzlich, da teilzunehmen. Es wird noch ein Flyer erstellt, der auch allen aus der Gemeinde zugeschickt wird. Es wird online stattfinden, weil es halt nicht so einfach ist, eben die Leute an einen Ort zu bringen. Deswegen werden wir Zoom-Sessions haben. Die Nina hat sich bereit erklärt, das auch zu leiten. Ich freue mich sehr. Übrigens einfach für euch zu wissen, im Gebetsteam hier im Wolfswinkel bin ich der Gebetskoordinator. Nina hilft jetzt mit und wächst auch immer mehr in diese wichtige und, glaube ich, wichtigste Arbeit rein. Und Dagmar ist auch noch mit im Team dabei bei den Frauengebetsabenden. Wenn jemand Interesse hat, da weiter mitzuhelfen, auch solche Sachen zu planen, zu gestalten und auch der Gemeinde sozusagen diese Vision des Gebets noch mehr ans Herz zu legen, dann meldet euch bitte bei mir. Ich erinnere auch an das Buch, das Nina vorgestellt hat bei der Gebetswoche. Ich habe erfreulicherweise von ihr vernommen, dass einige aufgrund dieser Vorstellung das Buch auch bestellt haben. Ich motiviere euch jetzt in den Tagen, die kommen, wo man vielleicht etwas mehr Zeit hat zwischen Weihnachten und Neujahr, sich bewusst auch Zeit zu nehmen, sich auf dieses sehr lesenswerte Buch einzulassen. Aber jetzt zu meiner Predigt. Ich möchte vorher noch mal kurz mit euch beten. Ihr könnt einfach die Häupter neigen. Jesus, ich möchte dir danken von Herzen, dass du da bist und ja, uns berühren möchtest durch dein Wort, durch das, was Paulus liebevoll an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat vor ja, knapp 2000 Jahren. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem Geist, mit Offenheit, Konzentration, dass wir etwas mitnehmen können in unsere Woche, in unser Leben, in unsere Beziehung mit dir. Amen. Schlagt mit mir 1. Timotheus Kapitel 1 auf. 1. Timotheus Kapitel 1. Möglicherweise eine startende Predigtreihe, ich weiß es noch nicht genau, aber ich habe gedacht, ich beginne mal einfach am Anfang. 1. Timotheus Kapitel 1, ich lese dort ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Viel Text, den es jetzt auseinanderzunehmen gilt. Aber was für eine Begrüßung. Paulus startet vollmächtig mit einer Autorität, die seinesgleichen sucht, indem er sich seinem Mitarbeiter empfiehlt. Paulus beruft sich als Apostel auf diesen einen Moment, wo er vom hohen Ross fällt vor den Toren Damaskus. Auf den Befehl Gottes ist er berufen worden, ein Licht, ein riesiges Licht zu werden für die Menschen in diesem römischen Imperium, das es damals gab. Und er schreibt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, den er in Lystra kennengelernt hat, einer Stadt, die er niemals vergessen wird, weil er dort seine erste Steinigung erlebt hat, die er überlebt hat. Timotheus hat also das mitbekommen. Vom zuvor verehrten Gott, sie haben nämlich ihm und seinem Mitreisenden sozusagen, wollten sie Opfer darbringen, weil sie so begeistert waren von ihm in Lystra, das war eine heidnische Stadt, von jemandem, den sie als Zeus verehren wollten, haben sie dann durch Einfluss von Juden, die da gegen ihn waren, ist es dazu gekommen, dass die Stimmung so gekippt ist, dass sie ihn dann gesteinigt haben. Und Paulus hat es aber überlebt. Timotheus hat also etwas schon sehr Interessantes und also Krasses eigentlich mit Paulus erlebt. Und das verbindet sie. Und Paulus ist auch so liebevoll. Was sagt er? Mein echtes Kind im Glauben. Im zweiten Timotheusbrief dann sagt er, mein geliebtes Kind im Glauben. Oh, wie wäre das, wenn Paulus mir oder dir einen Brief schreiben würde und dich so ansprechen würde? Der große Apostel Paulus schreibt einen Brief und sagt dir, mein geliebtes, mein echtes Kind im Glauben. Paulus wünscht dann das, was er immer macht in seinen Briefen, fast immer. Diesen dreifachen geistlichen Segen, der immer in seiner Grußformel drin ist. Und die Reihenfolge ist nicht zufällig. Hier an dieser Stelle mit Gnade, Barmherzigkeit, Friede. An anderen Stellen nur Gnade und Friede. Aber es ist immer am Anfang ist die Gnade, am Schluss ist der Friede. Das kommt immer wieder. Und es entspricht der Erfahrung, die der Paulus ja auch den Leuten mitgeben möchte, was passiert, wenn wir sozusagen in diese Realität von Christus kommen, dass er uns das Geschenk der Erlösung gibt und daraus dann der Friede resultiert. Du erlebst, wie Schuld und Scham von dir weggewaschen werden und du den Frieden bekommst, der allen Verstand übersteigt und du den Frieden bekommst, um den es wirklich geht. Paulus spricht im Timotheusbrief im ersten verschiedene Themen an, womit Timotheus herausgefordert ist. Timotheus ist zu dieser Zeit Gemeindeleiter in Ephesus, eine Millionenstadt, eine Hafenstadt am Mittelmeer, wo verschiedenste Kulturen aufeinandertreffen. Und er ist dort und erlebt, wie diese blühende Gemeinde Herausforderungen hat, aber extrem viel schöne Sachen passieren. Hunderte von Menschen kommen zum Glauben und verteilen sich von dort aus als einem ersten Missionszentrum in die gesamte römische Welt. Und diese 6 Kapitel des 1. Timotheusbriefs sind gespickt mit Themen, die uns heute noch beschäftigen. Sind Sachen, die Paulus geschrieben hat, die an Aktualität nichts verloren haben. Und das wollen wir heute herausfinden. Also mein Ziel heute in der Predigt ist es, mit euch aus dem ersten Kapitel das herauszunehmen, was uns heute noch betrifft. Ich habe euch nach der Begrüßung einige Verse vorgelesen, die drei große Themen beinhalten, drei Notwendigkeiten, die dann Paulus in diesem ersten Kapitel noch weiter ausführt. Es geht um drei Dringlichkeiten, die von Timotheus angegangen werden sollen, damit die Gemeinde Gottes, das Reich Gottes in der Stadt Ephesus weiter wachsen darf. Diese drei Notwendigkeiten werden, wie gesagt, in den Versen 3 bis 7 angesprochen. Es ist erstens die Notwendigkeit der Abkehr von Irrlehren. Zweitens die Notwendigkeit einer eigenen tiefen geistlichen Erfahrung und schlussendlich auch die Notwendigkeit eines sauberen Verständnisses des Gesetzes. Ich habe heute mir die Freiheit genommen, ein bisschen umzustrukturieren und Punkt 2 mit Punkt 3 zu vertauschen, wenn wir uns jetzt da ein bisschen rein vertiefen. Die Notwendigkeit der Ablehr von Irrlehren. Paulus erinnert also Timotheus daran, bevor dass er nach Griechenland reist, nach Mazedonien, dass er gewissen Einzelpersonen in der Gemeinde klar und deutlich sagen muss, verbreitet nicht eure Steckenpferde, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben, die im Gegensatz zur frohen Botschaft stehen. Diese Irrlehrer, vermutlich sind es Juden oder jüdisch angehauchte Menschen, verdecken den Kern des Evangeliums mit komplizierten Argumenten und ja, endlosen Geschlechtsregistern, wie er das sagt, oder Legenden, erfundenen Sachen, vielleicht auch Sachen, die aus der Überlieferung der Juden sozusagen noch reinkommen und stellen das als das Wichtige hin. Aus dem sollen dann irgendwelche wichtigen Erkenntnisse abgeleitet werden. Es waren Menschen, die sich zu aufregenden und umstrittenen Theorien hingezogen gefühlt haben. Es wird nicht beschrieben, was sie genau beinhalten. Das wissen wir nicht genau. Es könnte sogar sein, dass da auch noch gnostische Einflüsse da reingekommen sind. So diese Mischreligion, die so langsam ins Christentum halt Einzug genommen hat und Paulus sich und auch die anderen Apostel sich sehr stark dagegen wehren mussten. Aber es ist klar, es geht um Sachen, die sind nicht verwurzelt in der christlichen Botschaft und sie lösen Streitigkeiten aus. Sie bringen keinen Frieden. Und Paulus fordert Timotheus am Ende des Kapitels dann erneut auf, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Dieses gute Gewissen zu bewahren. Denn diese Gewissenlosigkeit, die manchmal Leute dazu führt, Sachen zu betonen, die nicht wirklich mit dem Evangelium zu tun hat, die hat, wie er das dann auch beschreibt, schon bei manchen geführt, dass sie im Glauben dann Schiffbruch erlitten haben. Der Fokus, der wegkam vom Evangelium, von der rettenden Kraft Gottes, hat dazu geführt, dass Menschen den Glauben verloren haben. Paulus schreibt dann auch im Vers 20, wenn ihr den kurz anschaut, über zwei Irrlehrer und Lästerer namens Hymenäus und Alexander, die er bildlich gesprochen dem Satan übergeben hat. Das heißt, er hat sie aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ein drastischer Schritt, den auch im 1. Korintherbrief noch ausführt, was das genau bedeutet. Dieser drastische Schritt zeigt, dass damals sehr wohl zwischen wahr und falsch unterschieden wurde und dass das Konzept von zwei unterschiedlichen oder sogar manchmal sich widersprechenden Wahrheiten, dass es das nicht gab. Momentan gibt es gerade jemand in der Schweiz, der uns Prediger ziemlich zu schaffen macht mit einem E-Mail-Bombardement, wo ziemlich aggressiv und polemisch halt versucht wird, zu überzeugen, dass die Erde eine Scheibe ist und keine Kugel. Und dieser Fall ist zumindest für mich und auch gemäß einem gesunden Menschenverstand leicht zu lösen. Die Zurückweisung von solchen Dingen. Aber es geht mir nicht darum, sondern es geht mir um andere Dinge. Was passiert, wenn es subtiler ist? Wenn es herausfordernder ist, was an Sachen an uns herangetragen werden von anderen Menschen, die durch ihr Studium und durch ihre Erkenntnis gewachsen sind. bin überzeugt, dass die beste Hilfe dagegen, gegen diese Herausforderung, die Notwendigkeit der Abkehr von Irrlehren, darin besteht, dass man mit Jesus verbunden bleibt, dass man diese tägliche Übergabe im Gebet, das Wachsen mit ihm im Glauben, dass das der beste Schutz dagegen ist. Auch der Austausch mit Menschen, die Erfahrung haben, die Weisheit besitzen. Und außerdem kommen wir einfach nicht drum herum, uns selber auch immer wieder zu hinterfragen, wo wir stehen. Nicht einfach Sachen zu übernehmen, weil es andere, zu denen wir aufschauen, tun, sondern selber herauszufinden, was glaube ich nicht. Zu überprüfen, ob sie mit der rettenden Botschaft von Jesus Christus übereinstimmen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Es ist eigentlich der dritte. Die Notwendigkeit eines sauberen Verständnisses des Gesetzes. Paulus schreibt da, sie wollen Lehre des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Lesen wir zusammen weiter im Kapitel 1. Ihr könnt gerne mit mir wieder in den Text kommen, was Paulus dem Timotheus dann weiterschreibt. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sünden, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knaben schänden, Menschen räuben, Lügnen, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Paulus kommt mit einem seiner berühmten Lasterkatalogen. Aber warum zählt er diese einzelnen Elemente aus? Eben wie aus dem Vers 7 zu entnehmen, hat der Timotheus Herausforderungen mit diesen Möchtegern-Lehren des Gesetzes. Worum es aber wirklich im Gesetz Gottes geht, der Kern davon begreifen sie nicht. Daher packt der Apostel das Problem bei der Wurzel, erklärt ihnen den Sinn des Gesetzes. Das Gesetz ist gut, wenn es richtig angewandt wird. Es ist gut, weil es Gottes Wohlwollen uns gegenüber ausdrückt. Weil wir durch das Halten des Gesetzes, wie er das sagt, ein Leben in Fülle erhalten. Ich glaube, Paulus hat Texte aus dem Alten Testament im Kopf, wenn er grundsätzlich zu diesen Sachen argumentiert. Im Römerbrief nennt er immer wieder Sachen aus dem Alten Testament und ich möchte euch ein paar Verse mitgeben, also beziehungsweise aus dem Alten Testament ein Vers aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 48, Vers 18. Was sagt dort der Prophet? Jesaja 48, Vers 18. Hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre dein Frieden wie ein Strom, der immer breiter wird. Dein Glück wäre endlos wie die Wogen des Meeres. Jesus greift dann diese Gedanken auf, die der Prophet Jesaja hier äußert. Dein Glück wäre endlos wie die Wogen des Meeres. Er spricht zum reichen Jüngling in Matthäus 19, Vers 17. Jesus antwortete, warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Nochmal, Jesus antwortete, warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Und Paulus schließlich zeigt dann auf, dass dieses Gesetz, das eigentlich zu einem Leben in Fülle führen sollte, bei schlechter Anwendung zu einem Gestank wird, zu einem todbringenden Gestank. Er sagt in Römer 7, Vers 10, so entdeckte ich das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, brachte mir den Tod. Paulus möchte Timotheus klar machen, es geht darum, was wir mit dem Gesetz machen. Das ist der Kern damit, auf den es ankommt. Das Gesetz, das bietet Führung im Leben eines Christen. Aber es kann nicht das Problem vorher lösen. Es kommt erst danach. Das Gesetz bietet natürlich ein Bewusstsein davon, wie es um uns steht, aber es bietet nicht die Lösung aus diesem Problem der gefallenen Menschheit. Das Gesetz beschreibt, wie der Gerechte leben soll, aber nicht, wie der Sünde gerechtfertigt wird. Es kann nicht das reine Herz, das gute Gewissen und den ungeheuchelten Glauben, den er in Vers 5 anspricht, erzeugen. Er ist der Maßstab dafür, aber ist nicht die Lösung. Und das Gesetz stellt sich auch nicht einem Gerechten entgegen, sondern einem Gottlosen. Es stellt sich gegen alles, was böse und schlecht wird. Und da wird dann in diesen Versen 9 bis 10 die verurteilende Rolle des Gesetzes sichtbar. Im Gegensatz dazu steht die charakterbildende Rolle im Leben eines Christen. Wir haben diese zwei Pole. Das Gesetz verurteilt, das Gesetz bildet unseren Charakter. Und beim genaueren Hinschauen von diesen Versen, von diesen Lasten, die da erwähnt werden, entpuppt sich ein bekanntes Muster. Ich lese noch einmal Verse 9 und 10 nach der Basisbibel. Eine Bibel, die ich sehr empfehle, in der heutigen Sprache geschrieben und doch sehr nahe am Text, am Griechischen und Hebräischen. Basisbibel, Verse 9 und 10. Man muss sich dabei nur im Klaren sein, an wen sich das Gesetz richtet. Es betrifft nicht die Gerechten, sondern die Gesetzlosen und Aufrührer, die Frevler und Sünder, Menschen, die vor nichts Ehrfurcht haben und Gott fernstehen, Vater- und Muttermörder sowie Totschläger, Leute, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, Männer, die mit Männern schlafen, Menschenhändler, Lügner und Menschen, die falsch schwören. Außerdem alle anderen, die irgendetwas tun, was im Widerspruch zur unverfälschten Lehre steht. Die ersten sechs Typen, die ersten sechs Elemente aus diesem Katalog stehen, wenn man genauer hinschaut, für die vier Gebote auf der ersten Tafel, wo es darum geht, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Es geht um Gebote, die direkt Gott betreffen, die direkt unsere Beziehung zu ihm betreffen. Also bis zum Vater- und Muttermörden. Und dann geht es eigentlich mit den sechs Geboten auf der zweiten Tafel weiter. Vater- und Muttermörder, Ehre Vater und Mutter, Totschläger, du sollst nicht töten. Leute, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, Männer, die mit Männern schlafen, du sollst nicht Ehe brechen. Menschenhändler, Lügner und Menschen, die falsch schwören. Dann auch diese zwei Gebote, die da nicht ganz sozusagen miteinander gehen. Also es ist zuerst, dass du sollst kein falsches Zeugnis reden und dann auch, du sollst nicht begehren. Und dann noch sozusagen am Schluss diese Klammer, die alles umfasst. Außerdem alle anderen, die irgendetwas tun, was im Widerspruch zur unverfälschten Lehre steht. Spannend, oder? Einfach so, also ich fand das eine coole Einsicht, so zu sehen, wie Paulus da direkt aus den 10 Geboten dann praktisch Hinweis gibt, was das bedeuten könnte. Aber was bringt uns das jetzt alles? Noah predigt da Gesetzlichkeit und. Aber Paulus bleibt dort nicht stehen. Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, was nützt uns das alles? Die gesunde Lehre, ein richtiges Verständnis des Gesetzes. Genau zu wissen, welche Rolle das alles spielt in unserem Leben, wenn das Entscheidende fehlt. Und daher komme ich jetzt zum letzten Punkt. Notwendigkeit einer eigenen, tiefen geistlichen Erfahrung. Paulus hat es schon in Vers 5 angesprochen. Das Endziel der richtigen Lehre ist die Liebe. Die Liebe. Und zwar eine Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ich finde es dann faszinierend, wie Paulus über diesen Weg zu dieser Liebe spricht. Ganz klar und einfach erklärt er, wie er dazu gekommen ist, so zu sein, wie er jetzt ist. Und das alles umrahmt mit der Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber Jesus. Ich lese weiter in Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat. Christus Jesus, unserem Herrn. Dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Gott beruft Paulus, obwohl er ein Mörder ist von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und dann kommt pure Liebe. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten, von denen ich der Größte bin. Diese Liebe, diese Vergebung, die Annahme von Jesus ist eine Realität im Leben von Paulus. Wusstet ihr, dass die Bekehrung von Paulus eines der größten Beweise sind für die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments? Vom Verfolger und vom Kritiker der ersten Christen. Von Saulus wird Paulus, dem Nachfolger von Jesus schlechthin. Neutestamentler beschreibt das, wie wenn Osama bin Laden damals Christ geworden wäre und sich für Jesus eingesetzt hätte. Etwa so krass ist der Wandel, den Paulus durchgemacht hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten, von denen ich der Größte bin. Paulus sagt dann weiter, aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Geduld zeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus ist ein Vorbild für uns. Möchtest du dem Vorbild von Paulus nachfolgen? Möchtest du dieses rettende Wort annehmen? Dieses rettende Wort, dass Jesus gekommen ist, um dich zu retten. Und er wäre nur für dich gekommen. Auch wenn du ein Sünder bist. Paulus übertrifft uns in allem. Und trotzdem sagt er, ich bin sozusagen die Erstlingsfrucht oder was es auch immer ist, aber ich wäre es am wenigsten würdig gewesen. Möchtest du der geduldigen Stimme, die dich immer wieder ruft, bei ihm Einkehr zu finden, heute zusagen, heute folgen? Auch wenn du in letzter Zeit vielleicht nicht mit Jesus verbunden warst, dass es einen Moment der Distanz gab, dann ist heute die Gelegenheit. Heute ist die Gelegenheit, diesen Bund, den du mit Gott einmal geschlossen hast, wieder zu erneuern. Und wenn du ihn noch nicht gemacht hast, dann motiviere ich dich, Jesus anzunehmen als Retter und Erlöser, der für uns gekommen ist, um uns zu befreien von all dem Schlechten, womit wir kämpfen. Ich möchte für euch ein Lied singen jetzt. Und wenn jemand sich angesprochen fühlt, dann kann er ganz gerne während des Liedes nach vorne kommen. Wir werden dann am Schluss gemeinsam miteinander beten. Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Jesus, von Herzen danke. Danke für das riesiges Geschenk, das du gemacht hast. Danke, dass du auf die Erde bist gekommen, als ein hilfloses Baby. Dass du alles gegeben hast, das Schönste, was es gibt, und eingetauscht hast, dass wir wieder alles bekommen können, was wir einmal hatten. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du in unser Herz kommst, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass wir näher zu dir dürfen wachsen im Glauben, auf unserem Weg zu dir, Herr. Jesus, wirk mächtig an uns. Gib uns Kraft und Weisheit. Danke dir von Herzen dafür, dass wir uns immer wieder aktiv für dich entscheiden können. Den Bund zu erneuern, den wir mal mit dir geschlossen haben. Ich möchte dich bitten von Herzen, dass wir nahe bei dir bleiben. In deinem Namen, Jesus. Amen.